Deutschland-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RTL Erleben, dem Podcast von RTL Deutschland. Ich bin Julian aus der RTL-Kommunikation und wir haben heute Grund zu feiern, denn Geolino hat großes 30-jähriges Jubiläum. Und passend dazu ist heute mit Verena Linde eine Frau zu Gast, die Geolino wie keine zweite kennt. Sie ist für die Leitung redaktioneller Sonderformate zuständig und ist natürlich seit vielen Jahren auch noch Textredakteurin. Und sie beantwortet uns, was den Reiz von Geolino ausmacht, wie ein Heft eigentlich entsteht und was sie über all die Jahre erlebt hat. Und jetzt freue ich mich ganz herzlich, dich zu begrüßen. Hallo Verena, schön, dass du da bist.
Hallo Julian, freut mich, dass ich dabei sein darf.
Verena, du bist ja aktuell für die Leitung redaktioneller Sonderformate zuständig, aber bist ja auch schon seit vielen Jahren Textredakteurin. Du bist insgesamt schon fast 20 Jahre jetzt bei Geolino. Wie hat es denn damals alles angefangen?
Genau, ist lange her. Ich war vorher beim Bauer Verlag, bei Welt der Wunder, das ist auch ein Magazin. Ich hatte vorher, wusste ich schon lange, ich möchte in den Journalismus gehen, wusste aber noch nicht, welches Medium ist so das Richtige für mich. Genau, dann habe ich volontiert bei Welt der Wunder, habe mich da schon mit Wissensthemen sehr auseinandergesetzt und dann hat es mich aber zu Geolino gezogen. Also ich wollte auch zu Gruner und Jahr und Qualitätsjournalismus machen und ich kannte auch jemanden schon in der Geolino-Redaktion, habe gehört, wie da gearbeitet wird und habe mich da beworben und es hat geklappt. Große Freude. Genau, und dann habe ich gelernt, dass die Quellen zwar so mit der Quellenarbeit das sehr ähnlich ist wie das, was ich schon kannte, aber das für Kinderschreiben natürlich doch nochmal was ganz anderes ist, weil man einfach besser erklären muss, um es ganz kurz zu sagen. Was mich aber total erfrischt und bereichert und beglückt hat gleich am Anfang ist, wie in der Redaktion gearbeitet wird, also wie die Gewerke so sich zusammenfügen mit der Bildredaktion, mit der Grafik und der Textredaktion. Also am Anfang war ich nur Textredakteurin. Wie man sich da abspricht und auf diese Weise auch die besten Formate und Erzählweisen für Geschichten findet, das war von Anfang an irgendwie so das große Glück bei Geolino.
Klingt auf jeden Fall alles sehr interessant, wenn du jetzt auf so fast knapp 20 Jahre zurückblickst. Was hat dich denn in all dieser Zeit irgendwie geprägt als Journalistin auch?
Im Grunde, ja, was so prägt, gerade eben bei so einem Kindermedium, ist erstmal die Themenvielfalt. Also es gibt ja kein Thema, was Kinder nicht interessiert, kann man eigentlich so sagen. Also ob man jetzt sagt, man erklärt was Physikalisches wie was ist ein schwarzes Loch und kann man darin verloren gehen? Oder wie sind Pferde evolutionär entstanden? Oder wie spielt man Hockey? Also du kannst ja jede Frage stellen und du kannst jedes Thema Kindern beantworten. Und das macht schon mal total Freude, weil da kann man sich als Redakteurin natürlich auch selber austoben so ein bisschen und sagen, boah, ich wollte schon immer mal Segel fliegen. Habe ich gemacht, cool. Habe ich vorgeschlagen. Und tatsächlich ist es so, dass schon man als 14-Jähriger oder 14-Jährige einen Segelflugschein machen kann. Mhm. Genau, da haben wir dann eine Reportage drüber gemacht und dann war mein Job quasi da, diesen Jungen zu begleiten und ich durfte auch selber mal fliegen und so. Also man kann alle Themen tatsächlich abdecken, mehr oder weniger. Mhm. Was aber gefordert ist dabei, kommen wir wieder zurück zur Astrophysik und Schwarzes Loch. Du musst halt das Thema völlig durchdringen und komplett verstehen, um auswählen zu können, wie kann man das jetzt erklären für jemanden, der noch nie Physikunterricht hatte. Denn wenn wir für ein Geolino reden, dann sprechen wir von der Zielgruppe 9 bis 13 Jahre. Da gibt es noch keine Physik. Und trotzdem kann man den Kindern alles erklären, wenn man eben richtig von vorn anfängt. Genau, das ist echt eine Herausforderung bei vielen Themen. Und dann ist es natürlich auch so, du liest dir Sachen an, bis also Stunden, Tage, sprichst mit irgendwelchen hochtrabenden Experten, mit Astrophysikern, keine Ahnung. Und dann hast du am Ende aber nur 5000 Zeichen, das aufzuschreiben. Also da musst du dann auch gut auswählen, was ist das Spannende daran und was ist das Erklärbare. Mhm. Genau, und zum Glück kann ich nur sagen, wir haben auch eine Verifikation. Das heißt, da guckt jemand nicht nur auf Rechtschreibfehler hinterher, sondern jemand prüft nochmal nach, ruft im Zweifel nochmal meinen Experten an und sagt, hat sie das denn da richtig verstanden und hat sie das auch richtig aufgeschrieben, sodass wir nochmal so einen doppelten Boden an Sicherheit haben, dass wir da nichts Falsches schreiben, denn Darauf verlassen sich ja unsere jungen Leserinnen und Leser, die im Zweifel sagen, ich halte ein Referat drüber und meine Quelle ist Geolino, dann muss es auch stimmen.
Ja, man merkt schon, du warst auf jeden Fall viel unterwegs. Wie gut warst du denn in Segelfliegen?
Oh, es war vor allem war sehr lustig, weil ich wusste gar nicht, ob ich fliegen würde. Und das war so ein Zweisitzer, so ein Segelschulflugzeug. Und der Segelflüglehrer saß hinten, meinte, du setzt dich mal nach vorn. Und das hat mich erstmal überrascht, weil ich dachte, ich sitze natürlich hinten. Also nee, setz dich mal nach vorn, aber guck mal, ich habe hier dieser Hebel, den habe ich auch. Und dann sind wir da hochgezogen worden. Und dann hat er irgendwann gesagt, so, jetzt du. Und ich so, wie jetzt ich? Und dann meinte er, ja, also wenn du diesen Hebel nach vorne drückst, ne, dann beschleunigt das nach vorn, rechts, links, vorne, hinten, ne, also mit Leitwerk und so weiter, hat er mir alles erklärt. Und dann meinte ich so, na ja, aber Und er meinte, du kannst nichts machen, was mich hier in Verlegenheit bringt. Ich kann das immer wieder einholen. Naja, und dann habe ich einfach mal so diesen Hebel nach vorne gedrückt und dann neigt sich die Nase des Flugzeugs steil nach unten und beschleunigt. Ich habe schon so ein kleines, wie soll ich sagen, ein flaues Gefühl im Magen gekriegt. Ja. Und er meinte nur, so, jetzt hast du dir den Respekt am Boden verdient. Die haben das alle gesehen.
Stark.
Also das war cool. Hat mir echt Spaß gemacht.
Sehr cool auf jeden Fall. Genau. Ich wüsste nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Aber das sind wahrscheinlich dann die Geschichten, die so mitkommen, wenn man eben für so ein Magazin arbeitet. Gibt es dann noch so weitere Sachen, wo du sagst, das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, diese Reportage oder diese Recherche, boah, die erinnere ich mich ja auch nach 20 Jahren noch.
Ja, ach, im Grunde, das prägt sich alles sehr ein. Also ich war mal bei einer Blindenhund-Ausbildung bei der Prüfung mit dabei und habe geguckt, wie schafft das ein Hund, zum Beispiel so eine Bahnschranke, wo er ja locker unten durchpasst, aber den trotzdem sein Herrchen oder Frauchen, was eben nicht sieht, wie schafft der Hund das zu lernen, dass er da außen rumgehen muss zum Beispiel. Solche Sachen haben mich total beeindruckt und da so einen Einblick zu kriegen. Und dann war ich natürlich in zahllosen Herstellungszusammenhängen unterwegs. Also in der Schokohasenfabrik, wie werden Kerzen hergestellt, Einkaufswagen geschweißt in der Fabrik. Das ist, das ist total spannend. Und aber da habe ich auch mal einen kleinen Fauxpas mir erlaubt. Es ist nämlich immer so, dass die Fotografen länger brauchen als wir Textredakteure, weil die müssen ja wirklich alles in dem Moment sammeln. Ich bin immer mit einem Fotografen oder einer Fotografin unterwegs. Was die an dem Tag nicht fotografieren, das gibt es halt nicht als Foto. Während ich immer noch sagen kann, oh Gott, die Info habe ich gar nicht gefragt, ich rufe da nochmal an. Also ich bin entspannter und die Fotografen brauchen länger. Und also waren wir in der Schokohasenfabrik und ich habe mich da so umgesehen und der musste nochmal verhandeln, ob er irgendwas öffnen darf, damit man die Maschine auch von innen sehen kann. Und ich habe mich da so rüber geneigt und man muss wissen, in diesen Fabriken sind überall so rote Knöpfe, Notknöpfe. Falls was passiert, kann man den drücken, dann hält alles an. Naja, du kannst es dir jetzt schon fast denken. Ich habe mich darüber gelehnt und bam.
Oh nein.
Alles stoppte. Und ich dachte, ich versinke jetzt im Erdboden.
Oh Gottes Willen.
Und die waren aber total entspannt und 30 Sekunden lief alles wieder. 30 Sekunden später, genau. Also sowas passiert dann auch mal und man überlebt es. Aber das vergisst man natürlich auch nicht.
Ja. Einmal die ganze Produktion kurz lahmgelegt.
Genau.
Du hast ja selbst schon am Anfang gesagt, du kommst ja von Welt der Wunder eigentlich, bist dadurch zu Geolino gegangen. Natürlich ist jetzt Geolino schon noch mal was anderes, ist ja vor allem für Kinder und Jugendliche. Warum hast du dich entschieden, diesen Schritt zu gehen? Was macht für dich denn den Reiz von so Kinder- und Jugendlichenjournalismus aus?
Also einmal ist es das, was ich schon gesagt habe, es ist eben diese Bandbreite an Themen, dass es eigentlich kein Thema gibt, was man nicht angehen kann und dadurch bleibt der Job eben auch immer spannend. Was aber auch reizvoll ist, dass man sich noch mehr Gedanken macht vielleicht, welchen Impact das an die Kinder, für die Kinder hat, was man da jetzt schreibt. Also das vor allem im Zusammenhang mit schweren Themen. Wir haben ja verschiedene Rubriken. Wir haben natürlich Kindergeschichten und Tiergeschichten und so, aber wir haben auch Geschichten in der Rubrik UNICEF. Da sind wir mit dem Kinderhilfswerk verbandelt. Und da erzählen wir von Projekten aus armen Ländern, wo Kinder nicht zur Schule gehen können, arbeiten müssen, oft von Krieg bedroht sind oder im Krieg sind, wo es an Schulen fehlt, an sauberem Wasser, keine Ahnung. Also wo wirklich so diese ganz grundlegenden Probleme die Kinder betreffen. Und wir erzählen diese Geschichten von den Kindern, aber wir können natürlich den Kindern nicht alles zumuten, aber schon viel. Und das ist natürlich so eine Gratwanderung. Also wir wollen ja, dass unsere Leserinnen und Leser einen weiten Horizont bekommen, dass sie wissen, wie privilegiert sie hier sind, das zu schätzen wissen und auch wissen, in einem Land wie Burkina Faso ist die Situation eine ganz andere. Und den Kindern können wir das aber im Grunde nur zumuten, wenn wir am Ende einen Ausblick, einen Lichtblick haben. Und das haben wir schon immer so. Und dadurch, dass wir UNICEF-Projekte beschreiben, ist es natürlich so, dass den Kindern, die wir da begleiten, dass denen auch geholfen wird. Sprich, die Schule wird gerade gebaut. Also die Zeit, wo ein Kind nicht zur Schule gehen konnte, ist eben gerade vorbei. Wir erzählen, wie es war und wie es jetzt zum Glück besser wird. Und so sind die ganzen Geschichten aufgebaut. Und das ist ja eine Form von konstruktivem Journalismus, der im Moment immer mehr in der Diskussion ist, ob das nicht auch für Erwachsene viel hilfreicher wäre, wenn man am Ende einen positiven Ausblick hat oder eben auch etwas, was man tun kann. Und damit sind wir auch bei einer anderen Rubrik bei uns, das ist die Weltretter-Rubrik. Da porträtieren wir Kinder, die sich irgendwie engagieren, die was Soziales tun, die für alte Menschen Altglas einsammeln und das fachgerecht entsorgen oder die Tieren helfen, also in der Wildtierstation arbeiten und da ja, Tiere retten. Und da wird auch immer ein Problem geschildert, nämlich das, was diese Kinder eben lösen. Und ich glaube, dass das eine ganz tolle Form ist, weil das eben zu etwas Besserem führt.
Findest du denn persönlich, dass hinter dem Journalismus, den ihr betreibt und natürlich das alles sauber recherchiert ist, dann auch gleichzeitig so eine Art Bildungsauftrag mithängt bei solchen Geschichten?
Ja, also eingeschränkt. Also das ist schon, wir haben, sagen wir mal, wir haben eine Haltung und diese Haltung bedeutet, dass wir eben den Kindern die Welt zeigen, aber mit einer Haltung, die Welt eher verbessern möchte, die auf Missstände hinweist, die für Minderheiten eintritt. Das ist einfach so eine Haltung, die wir haben und die wird immer mittransportiert. Das ist es eigentlich.
Okay, verstehe. Natürlich lesen circa 1,3 Millionen Kinder Geolino mittlerweile, aber auch über 3 Millionen Erwachsene lesen Geolino. Gab es denn schon mal irgendwelche Reaktionen auch von Eltern oder was weiß ich, kann es auch gerne von Kindern sein, ne, die sagen, toll, dass das eben so ist oder so aufgebaut ist?
Ja. Also wir kriegen Fanpost, klar. Also wir kriegen also manchmal einfach nur Leserpost, die sagt, wie lange sie uns schon lesen. Die schicken uns manchmal Fotos von ihrer Geolino-Sammlung. Die basteln oft was nach, weil wir haben ja auch immer Mitmachelemente im Heft. Dann kriegen wir Fotos davon, wie hübsch das Gebastelte aussieht, was sie da machen. Und natürlich kriegen wir aber auch kritische Post, also wenn wir irgendwo einen Fehler gemacht haben. Und auch das kommt vor, trotz Verifikation und Schlussredaktion lässt sich das nicht ganz vermeiden. Das ist aber auch meistens total nett. Dann steht da meistens, ich bin ein ganz großer Fan von euch, aber auf Seite 48, da, keine Ahnung, da steht irgendein, ja. Ist ein Zahlendreher drin oder so. Ja.
Okay, ja.
Nee, das ist auch schön für uns. Und wir rufen auch dazu auf, sich zu beteiligen. Also wenn wir eine Umfrage machen oder so, dann lassen wir auch immer Kinder zu Wort kommen. Und zum Beispiel bei diesen Geschichten über die Weltretter, wo wir ein Kind porträtieren, was sich irgendwie engagiert, da ist auch drin, ihr könnt auch, wenn ihr so ein Projekt habt, meldet euch gerne, stellt uns das vor, vielleicht schafft es das dann auch ins Heft.
Mhm. Ist das im Prinzip dann immer so bei diesem Weltretterformat, dass sich da Leute selbst bewerben oder findet ihr die irgendwo? Also wie läuft das ab?
Ja, meistens finden wir die irgendwo. Okay. Es ist aber, das ist gar nicht so einfach tatsächlich. Mhm. Also natürlich halten wir die Augen offen auch in die Lokalpresse hinein, weil da wird ja auch manchmal über Personen berichtet, die jetzt ja eigentlich eher lokal interessant sind. Das können dann aber durchaus so Kinder sein mit einem Projekt, die für uns auch interessant sind. Und dann haben wir verschiedene Kontakte auch, also in die Richtung Jugend forscht, da haben wir immer ein Ohr drauf, was ist da gerade los? Oder wir sitzen ja in Hamburg, ich bin da mit dem Stiftungswesen auch so ein bisschen verknüpft, dass wenn die was unterstützen, was tatsächlich so junge Kinder machen zwischen 9 und 13, denn das ist unser Anspruch, dass auch die Kinder, die in unserem Heft sind, auch so jung sind wie unsere Leserinnen und Leser, dann haben wir da auch eine Quelle, die total gut ist.
Okay. Du hast ja, also beziehungsweise du bist ja noch nicht seit Anfang an von Geolino dabei. Du bist schon lange dabei, aber auch noch nicht so lange. Kannst du trotzdem einfach mal sagen, wenn du jetzt sagst 2026 und 2008, wo du angefangen hast, zurück, was hat sich denn in all diesen Jahren verändert?
Also erstmal sind wir auf mehr Plattformen und in mehr Heften unterwegs. Also als ich 2008 zu Geolino kam, gab es eben Geolino, unser Hauptheft oder klassisches Heft. Also Haupt kann man gar nicht sagen, aber das älteste seit 1996. Und Geolino Extra gab es. Das entstand ja 2002 zum ersten Mal. Das ist ein monothematisches Heft. Es erscheint nur 6-mal im Jahr. Und da machen wir so eine breite Themenvielfalt, wie wir hatten jetzt gerade ein Chemieheft, wir hatten ein Katzenheft, wir hatten das alte Ägypten, also das von bis, aber dann eben in einem Heft vertieft alles zu diesem Thema. Und das gab es auch schon. Also die gab es beide. Und dann ist aber schon damals, kurze Zeit später, ist Geolino Mini auf den Markt gekommen. Das war 2009 schon, glaube ich. Und das ist ab 5. Das ist so gelb, gelber Rahmen, nicht grüner Rahmen. Und das ist vom Konzept so ein bisschen so, auch da blicken wir in die Welt, aber noch nicht so kritisch. Und wir muten den Kindern noch nicht all die harten Themen zu. Also wir berichten über Kinder, die in Afrika, Asien, keine Ahnung, Südamerika leben. Aber wir zeigen eben, die gehen in die Schule oder die reiten da oder was auch immer sie da machen. Und das ist so ein bisschen, der Fokus ist enger und da wird nicht berichtet, da ist ein Bürgerkrieg oder sowas, was wir in Geolino ja durchaus tun. Das tun wir da nicht. Und es ist noch so ein bisschen aktivierender, also man kann noch mehr mitmachen. Und es ist nicht so notwendig, dass man lesen kann. Es wird ja sowieso häufig vorgelesen, das Heft. Aber es gibt da auch Elemente, wofür du eben nicht lesen musst. Da kannst du auch was malen und was knobeln, was keinen Text erfordert. Genau, das war seit 2009. Und das ist dann auch richtig schön durch die Decke gegangen. Das ist richtig schön gewachsen. Genau, und seit, ich glaube, 2021 haben wir eine vierte Heftreihe. Mein erstes Geolino. Das ist ab 3 Jahre. Und das hat noch ein bisschen mehr Bilderbuchcharakter. Das hat den Charakter Fuchs Lou. Lou führt durch das Heft, hat ein paar Freunde dabei, das sind andere Tiere. Und ja, da ist man noch mehr so inhaltlich vor der Haustür. Also es ist nicht so journalistisch, es ist, wie gesagt, so ein bisschen bilderbuchartiger. Und man geht so ein bisschen durch die Jahreszeiten, man versucht die Kinder da in ihrer Welt so ein bisschen, in ihrer Welt ihnen zu begegnen. Und da ihren Horizont schon so zu erweitern, aber man blickt noch nicht so in ferne Länder. Also insofern, von Heft zu Heft, von klein nach groß, erweitert sich der Radius. Und wir haben eben, seit wir mein erstes Geolino haben, decken wir die Zielgruppe 3 bis 13 Jahre ab. Das ist natürlich eine tolle Erweiterung. Und für uns ist es natürlich auch so ein strategisches Ding, dass wir sagen, wir beginnen gleich mit den Kleinen und dann werden die von Heft zu Heft groß. Also wer aufhört, mein erstes Geolino zu lesen, der liest dann eben Geolino Mini und so weiter. Und genau, ursprünglich war dann auch mal die Idee, vielleicht kann man ja von Geolino dann zu Geo gehen, aber dieser Gap ist doch ganz schön groß, muss man sagen. Genau, aber seitdem ist noch mehr entstanden. Geolino.de hatten wir damals auch schon, unsere Website. Der Insta-Kanal kam später dazu. Den Podcast, den wir haben, Geolino Spezial, den haben wir seit Corona, weil wir da die Idee hatten, okay, jetzt ist Lockdown. Auf einmal sind alle Kinder zu Hause. Keiner weiß, warum. Wir haben den Auftrag, du sprachst vorhin von Bildungsauftrag, aber so ein bisschen die Kinder aufzufangen und ihnen zu erklären, was passiert da eigentlich? Und dann sind wir damals täglich, haben wir diesen Podcast aus dem Boden gestampft, also täglich erschienen auch, und haben erklärt, was ist ein Virus? Was ist Impfen? Was passiert bei einem Lockdown? Wie sind diese Entscheidungswege? Und dann haben wir halt jeden Tag eine Folge gebracht, um den Kindern zu erklären, so gut es eben auch ging, was da passiert und nicht die 4 Wochen auf das nächste Heft warten lassen zu müssen. Weil im Print hat man ja bekanntermaßen schlimm lange Vorläufe und ist überhaupt nicht aktuell, wenn man ein Monatsmagazin macht. Genau, und seitdem haben wir Geolino Spezial und haben uns dann natürlich über die Zeit völlig entfernt von Corona-Themen, also der ist jetzt genauso breit, wie unsere Hefte sind, mit verschiedenen Themenschwerpunkten. Genau, sonst hat sich die Arbeitsweise intern natürlich ein bisschen verändert, weil wir, wie so viele Unternehmen, während Corona ins Homeoffice gewandert sind. Und früher waren wir wirklich immer präsent vor Ort. Und das sind wir jetzt auch nicht mehr unbedingt, sondern wir haben natürlich Präsenztage und wir treffen uns im Büro, aber wir sind eben auch teilweise im Homeoffice. Das hat sich schon sehr verändert.
Ich glaube, das haben wahrscheinlich viele Unternehmen durchgemacht. So diese Zeit ist ja hier nicht anders. Ich wollte einhaken, und zwar seit 2020 gibt es ja nicht nur den Podcast Geolino Spezial, sondern da hat sich ja auch so deine Stelle ein bisschen verändert. Da bist du ja Leitung redaktioneller Sonderformate geworden. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Was sind deine heutigen Aufgaben?
Ja, das ist wirklich ein Titel, der sich nicht selbst erklärt, gebe ich zu. Genau. Also ich bin einerseits weiterhin Textredakteurin und recherchiere und fahre raus und so. Mhm. Und auf der anderen Seite bin ich im Grunde, erklärt es das besser, ich bin Kooperationsbeauftragte. Das heißt, immer wenn es darum geht, etwas mit jemand anderem zusammen zu machen, dann landet das bei mir oder es geht auch von mir aus. Das sind einerseits Kooperationen mit, sagen wir, Kunden der Ad Alliance, wo wir ins Gespräch gehen mit dem Kunden, der vielleicht auch was mit Kindern zu tun hat. Also wir sind jetzt zum Beispiel, haben wir eine große Kooperation gerade mit Ernstings Family. Und dann ist das so, die haben Interesse an uns und wir überlegen, wo ist denn die Schnittmenge, was können wir zusammen machen, wo wir als gemeinsame Absenderschaft auf die Kinder zugehen und ihnen einen Mehrwert bieten. Und bei Ernstings Family haben wir das in einem Wettbewerb umgesetzt, wo die Kinder ein T-Shirt zum Thema Kinderrechte gestalten konnten. Und das konnten sie eben direkt auf so einem Beileger, der im Heft lag. Den konnte man aufblättern, aufklappen. Und dann war da so ein T-Shirt-Umriss drin. Und dann konnten sie direkt darauf ihr Design machen. Und die 5 FinalistInnen wurden dann zu Ernstings Family eingeladen. Ich war damit in der Jury. Und die konnten dann das mit professionellen Designerinnen und Designern umsetzen. Und das beste T-Shirt wurde dann da auch gekürt. Und das kommt tatsächlich in Handel. Und das ist natürlich so eine Rundum-Kooperation, die für beide Seiten total toll ist. Und genau, sowas denke ich mir aus, zusammen eben mit den Partnern. Aber genauso ist es intern. Also wenn wir intern in Austausch gehen, zum Beispiel mal mit Togo Radio sind wir auch verknüpft, dann läuft das oft über mich. Und genau, also denke ich mir gerne Dinge aus mit anderen zusammen, die dann oft auch in etwas münden, was man anfassen kann, eben wie diesen Beileger von Ernstings Family. Aber zum Beispiel hatten wir jetzt auch ein Booklet zum Thema Buchenwälder, weil Buchenwälder sind UNESCO-Weltnaturerbe und die sind dieses Jahr 10 Jahre alt geworden. Und da haben wir uns zusammengetan und ein Booklet gemacht, das klebte jetzt auf Ausgabe 5 in Geolino Mini und da kann man durchblättern, das kann man abmachen, das klebt auf dem Titel und was über Buchenwälder lernen.
Und die Kooperationen entstehen dann, indem du die anfragst, weil du sagst, hier, das wäre eine coole Gelegenheit für uns, oder kommen die auf dich zu, weil sie sagen, Geolino ist eine große Marke?
Meistens kommen die auf uns zu, also oft auch über die Ad Alliance, unseren Vermarkter. Das war auch in diesem Fall sind sie direkt auf uns als Redaktion zugekommen tatsächlich. Das war das Umweltministerium Brandenburg, was da federführend war, weil die sowas bei uns schon gesehen haben, dass es das gibt. Oft geht es aber auch über die Ad Alliance. Wir haben zum Beispiel mit Parsa, die machen so Haarartikel, also nicht Kosmetik, sondern Haare. Und mit denen haben wir so einen Beileger gemacht, wo man einem Löwen eine Mähne einfädeln konnte. Und dann hat der Löwe Haare bekommen auf dieser Pappe, die wir dabei gelegt haben. Und dann konnte man zum Beispiel die Zopfgummis von Parsa da reinflechten. Und so hat das für beide gut gepasst. Und das sah sehr nach Geolino aus. Und das war aber eben auch mit Haaren für Parsa. Und so hat sich das da sehr gut in der Mitte getroffen. Genau, aber sowas kommt dann über die Ad Alliance rein. Aber wir haben auch Kooperationen, die sind eher auch redaktionell getrieben. Oder wir hatten mit Greenpeace auch mehrere Aktionen, die wir durchgeführt haben, auch mit Wettbewerben, ganz unterschiedlicher Art.
Ist das dann, wenn du sagst, zum Beispiel eine Kooperation mit Greenpeace, ist das dann auch, dass dadurch eben auch Geschichten entstehen können? Weil sie sagen, wir haben hier zum Beispiel was, wo ihr darüber berichten könntet?
Ja und nein. Also das kann sein oder eben auch nicht. In dem einen Fall war das so, da hatten wir das Thema Tiefseebergbau vertieft. Und dann haben wir tatsächlich passend dazu auch überhaupt eine Geschichte zu Tiefseetieren gemacht, weil das Das passt einfach sehr gut zu Geolino. Die sehen ja wirklich, sind echte Hingucker, diese Tiere aus der Tiefsee. Und dann konnten wir mit so einem Beileger daran anschließen, was zum Thema Tiefseebergbau und die ganze Problematik, die damit zusammenhängt, dass da eben Boden aufgewühlt wird und Lebensraum zerstört.
Natürlich sind das jetzt 3 Jahrzehnte schon von Geolino. Manche schaffen da eben nicht den Absprung irgendwie in die Moderne, sag ich mal, aus den 90ern bis heute. Warum denkst du, funktioniert Geolino heute noch? Warum ist es immer noch relevant?
Also da muss man vielleicht mal beide Zielgruppen betrachten. Also ich glaube, es ist einerseits für die Kinder relevant, weil wir es schaffen, Inhalte, die bildend sind, unterhaltsam aufzubereiten. Das heißt, du lernst was, aber du lernst es leicht und du lernst es mit Spaß. Und wir versuchen auch immer so ein bisschen den Faktor Wahnsinn im Heft unterzubringen, dass man einfach sich amüsiert, wenn man dieses Heft liest. So. Also das ist für die Kinder, dass sie es auch haben wollen und nicht nur die Eltern es für die Kinder haben wollen. Aber dass die Eltern es für die Kinder haben wollen, ist natürlich auch ein Faktor für uns. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb für uns Print immer noch so lebt, weil wir eben nicht im digitalen Raum mit dem Heft stattfinden. Also wir finden ja auch im digitalen Raum, aber wenn man dieses Heft kauft und für seine Kinder abonniert, dann hat man da ein sicheres, geschlossenes Produkt, auf das man sich total verlassen kann. Und ich glaube, das ist ein totales Plus für alle kindernahen Erwachsenen, wie wir sie nennen. Denn nicht unbedingt sind die Abo-Schenkerinnen und Schenker im gleichen Haushalt wie die Kinder, wie wir wissen. Das heißt, es sind oft doch die Großeltern oder Patenonkel, Patentanten, die für ihre Kinder das Heft abonnieren.
Jetzt habe ich eine gewisse Sparte, sage ich mal, noch ausgelassen von Geolino, nämlich das Musikfestival Geolino Live. Da bist du ja auch seit Anfang an mit dabei. Kannst du da auch einfach mal beschreiben, wie funktioniert das, wie ist das aufgebaut und was erlebt man da überhaupt?
Ja, genau. Die Idee ist 2018 geboren. 2019 hat es zum ersten Mal stattgefunden in der Wuhlheide Berlin. Wir dachten zuerst eher, wir machen Kinderfest. Dann haben wir die Location gesehen und dachten, das ist kein Kinderfestraum hier, sondern das ist einfach, das ist Musik, das ist Bühne. Und dann hatten wir gedacht, na gut, dann kann es ja auch ein Kinderkonzert, ein Kinderfestival werden. Und wir haben das zusammen, und wir machen das immer noch zusammen, mit der RTL Audio, ach Quatsch, doch, mit RTL Audio in Berlin, genau, schon richtig. genau, und teilen uns alles und nutzen die gegenseitige Expertise. Denn wenn wir in so einer Textredaktion in Hamburg sitzen, haben wir natürlich überhaupt keine Ahnung, wie man so ein Konzert auf die Beine stellt. Und das haben die Kolleginnen und Kollegen in Berlin aber durchaus. Und wir haben die Marke mitgebracht. Und dann mussten wir eben erstmal ganz, ganz, ganz viel lernen am Anfang. Also wie sucht ein Booker die Künstlerinnen und Künstler aus? Und wie wird der Ablauf organisiert? Was für Sicherheitsversicherungen? Keine Ahnung, was man da alles bedenken muss. Ticketshop. Ja, also das ist ja, jeder, der sich mit Event auskennt, weiß, das ist ein ganz, ganz großes Feld. Aber gemeinsam haben wir das gut hingekriegt. Dann haben wir natürlich gleich 2020, nachdem es 2019 sensationell lief, also wir hatten, glaube ich, 14.000 Zuschauer 2019, und ich durfte auch kurz auf die Bühne, und wow, also das ist wirklich ein Gefühl, das ist unvergleichlich. Genau, und 2020 war dann direkt Corona und wir mussten alles abblasen, und dann war so ein bisschen die Frage, wie machen wir das? Und dann haben wir uns 2020 erstmal mit so Digitalkonzerten übers Jahr gerettet, und 2021 war es immer noch nicht gut. Da haben wir dann so Mini-Konzerte gemacht, wo wir Schulklassen nach Berlin eingeladen haben und da so kleine Konzerte gemacht haben. Das war auch sehr schön. Und dann waren wir so froh, dass wir es 2022 geschafft haben, wieder anzuknüpfen und wieder die große Wuhlheide zu füllen. Und das war ganz, ganz großartig. Genau. Ja, und seitdem gibt es das. Wir haben uns allerdings dieses Jahr verlagert. Wir sind jetzt nicht mehr in der Wuhlheide. Wir sind zum ersten Mal in den Gärten der Welt. Und das Schöne ist, oder das, worauf ich auch neugierig bin, denn ich kenne die Location noch nicht. Erst am 25., wenn wir da sind, bin auch ich das erste Mal da. Das hat ja viel mehr drumherum an Fläche und an Grünanlage und an Möglichkeiten, Kinderfestelemente eben jetzt doch mit einzubringen. Also wir hatten auch vorher schon so ein bisschen Kinderschminken und so, aber wir werden viel mehr solche Elemente haben, wo die Familien sich noch in der Einlassphase zerstreuen können und Dinge unternehmen können oder wo man auch, man hat ja oft, oder die Familien haben oft mehrere Kinder verschiedenen Alters dabei und wenn das Kleine jetzt erst 3 ist, dann hält das vielleicht nicht da stundenlang vor der Bühne aus und dann kann man damit irgendwie einen Teil der Familie in einen anderen Bereich gehen und so. Da bin ich sehr neugierig, wie das dieses Jahr funktioniert.
Also nochmal, damit wir das gesagt haben, wer also am 25. Juli 2026 zufällig in Berlin ist oder allgemein Lust darauf hat, der kann natürlich da gerne hinkommen. Würde sich auch Verena wahrscheinlich sehr darüber freuen.
Absolut.
Und ich habe mir noch aufgeschrieben, mit dabei sind unter anderem Leonie und Volker Rosin, also schon Namen, die man auf jeden Fall auch kennt. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier zum Ende kommen, Verena, würde ich dich einmal bitten, noch zu sagen, was du denn denkst oder wie du dir die Ausblick denn wünschst für Geolino, dass auch die nächsten 30 Jahre so erfolgreich werden.
Ja, also ich hoffe natürlich, dass Print weiterlebt unbedingt, weil die Hefte sind einfach das Herz von Geolino, ganz gleich, was wir außenrum noch so machen. Und ja, da sind wir auch sehr dankbar, dass wir jetzt zur Sternfamilie gehören, dass wir ein Investcase sind, dass guter Journalismus bei Bertelsmann eben auch geschätzt wird und dass wir weiter unseren doch Qualitätsjournalismus einfach machen dürfen. Das hoffe ich sehr und ansonsten bin ich total zuversichtlich, weil, wie gesagt, für Kinderjournalismus ist die Themenvielfalt einfach unendlich und es gibt noch so viele Themen, auf die wir neugierig sind und die Kinder neugierig sind und genau, die Kinder haben uns auch jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben und zu sagen, ich wünsche mir dies und das Thema und darauf gehen wir dann auch ein. Genau, und ich wünsche mir einfach, dass ja, weiter an uns geglaubt wird und uns die Mittel zur Verfügung stehen, dass wir weiter so machen können wie bisher. Denn ich glaube, das ist für die Kinder einfach ein tolles Produkt, für die Familien, für die Kinder, das es sonst so auch nicht gibt.
Zum Schluss, allerletzte Frage, erfülle ich dir noch einen Wunsch. Du darfst ein Thema oder eine Reportage umsetzen, das schon immer machen wolltest, egal was es ist. Was wäre es?
Oh, ich würde sehr gerne mal zusammen mit den deutschen Astronautinnen und Astronauten einen Parabelflug machen. Da wäre ich dabei.
Oder vielleicht gleich ins All.
Oder vielleicht gleich ins All. Aber nicht bis zum Mars, denn zurückkommen würde ich dann schon ganz gerne.
Alles klar, Verena. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Und ich wünsche dir natürlich auch persönlich noch alles Gute für deine Zukunft.
Danke dir. Tschüss.
Und das war's natürlich für heute von unserem Podcast RTL Erleben, dem Podcast von RTL Deutschland. Schaltet dann auch gerne nächstes Mal wieder ein.
Das war RTL Erleben, der RTL Deutschland Podcast.